Deutschlandfunk. Agenda.
Zur Sendung Agenda hier im Deutschlandfunk. Am Mittwochvormittag begrüßt Sie Michael Röhl. Viele suchen in den Ballungsräumen oft jahrelang nach einer Wohnung, ob zur Miete oder zum Kauf. Eine Suche, die unter Corona-Bedingungen noch einmal erschwert ist, weil immer weniger Interessenten zur Vorortbesichtigung auch tatsächlich eingeladen werden. Und dann sind da noch steigende oder hohe Mieten bzw. Kaufpreise, die sich viele kaum noch leisten können. Kompromisse werden längst gemacht, aber auch diese Bereitschaft führt oft nicht zum Erfolg. Politikerinnen und Politiker versprechen seit Jahren oder gar Jahrzehnten Besserungen, ob auf kommunaler Ebene, auf Landes- oder auf Bundesebene. 400.000 neue Wohnungen, so die Ampelkoalition in Berlin, sollen zukünftig jährlich gebaut werden. Und viele fragen sich, ist das wieder eines der Versprechen, das dann am Ende doch nicht gehalten wird? Mit welchen Konzepten aber lässt sich Wohnraum tatsächlich noch schaffen? In Ballungsräumen und Städten, in denen die Grundstücke knapp sind und die Forderung im Raum steht, nicht nur Luxuswohnungen und Apartments zu bauen, sondern auch bezahlbaren Wohnraum für jedermann. Wir wollen heute in der Sendung Agenda auf diese Konzepte schauen, uns fragen, ist es wirklich möglich, den Bedarf an zusätzlichem Wohnraum zu decken? Oder müssen viele von uns umdenken, weil Mieten und die Preise für Eigentum weiter steigen werden und sich so mancher ein Leben in bestimmten Regionen in Deutschland einfach nicht mehr leisten kann? Diskutieren Sie mit, sagen Sie uns Ihre Meinung, berichten Sie uns aber vor allen Dingen von Ihren Erfahrungen auf dem Wohnungsmarkt, ob es um das Thema Miete oder Eigentum geht. 00800 4464 4464 lautet die kostenfreie Telefonnummer. 00800 4464 4464, oder Sie schreiben eine Mail an agenda@deutschlandfunk.de, und Sie können natürlich gerne auch Ihre Telefonnummer mit dazu schreiben, dann haben wir auch eine Chance, Sie zurückzurufen. Meine Gäste heute Morgen: Dr. Dorothee Stapelfeld ist bei uns in der Runde. Sie ist Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen in Hamburg. Frau Stapelfeld, guten Morgen Ihnen erstmal.
Ja, guten Morgen.
Dr. Kai Warnecke, Präsident Haus und Grund Deutschland. Herr Warnecke, guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Röhl.
Und aus Berlin zugeschaltet Ricarda Petzold vom Deutschen Institut für Urbanistik. Frau Petzold, guten Morgen.
Guten Morgen.
Frau Petzold, vielleicht lassen Sie uns erstmal über die Situation reden. Wie knapp ist aus Ihrer Sicht der Wohnraum sowohl auf dem Miet- als auch auf dem Eigentumsmarkt, wenn wir einmal in Richtung Ballungsräume in Deutschland schauen?
Na, die Knappheit wird ja seit Jahren beschrieben und erreicht immer neue Höchststände. Zurzeit wird ja viel darüber diskutiert, ob sich das alles demnächst entspannt, weil alle sich umorientieren und das Landleben wieder schätzen. Aber was aktuell im Prinzip zu hören ist, ist dieser Effekt noch nicht spürbar. Er wirkt sich zumindest eben nicht auf die Preise aus, die ja sehr hoch sind. Und selbst wenn sie kurz stagnieren, ist das noch keine Abhilfe in den Wohnungsmärkten.
Sie haben die Überlegung vieler Familien zum Beispiel auch angesprochen, gerade in Corona-Zeiten, sich ins Ländliche auch zurückzuziehen. Aber Sie sagen, da ist momentan noch kein Effekt spürbar.
Na, das ist ja mit ziemlich vielen Unsicherheiten behaftet. Also manche sagen, sind sich zurzeit ganz sicher, dass das die große Landbewegung gibt. Aber eben, selbst wenn die Preise jetzt ein Jahr etwas stagnieren oder nicht so stark steigen, heißt das ja für viele, dass der Zustand der Nichtbezahlbarkeit auch in Kombination mit den anderen Teuerungen natürlich bleibt. Also die Preise sinken ja nicht.
Sind denn, Frau Petzold, nur die Ballungsräume betroffen, oder reden wir längst auch über mittlere Städte, reden wir längst über das Umland auch vieler Städte, weil dort auch der Wohnraum knapp geworden ist?
Diese Preiseffekte schlagen sich natürlich inzwischen ganz, ganz deutlich im Umland durch. Und das ist nicht der enge Kreis, der sich um die Stadt legt, sondern das geht ja inzwischen sehr, sehr viel weiter. Also wenn Sie in der Preishauptstadt München gucken, da müssen Sie ja schon fast 100 Kilometer fahren, um dann in einer etwas preisentspannten Region anzukommen. Das ist immer ganz unterschiedlich, eben wie groß die Stadt ist, wie groß der Ballungsraum, wie angespannt der Markt ist, aber das ist in fast allen Regionen inzwischen, dass das Umland eigentlich mit denselben Effekten zu kämpfen hat.
Wenn ich hier an Köln denke, 60, 70 Kilometer, das ist immer noch eine Strecke, gerade mit Homeoffice, wo viele sagen, die kann ich mir leisten, die kann ich fahren. Auch da sind die Preise entsprechend auch gestiegen. Heißt das, dass das, Frau Petzold, für viele Menschen dann doch am Ende dann keine Alternative ist, die vielleicht früher mal eine war, wenn es um bezahlbaren Wohnraum geht?
Na, Sie müssen ja auch Bedenken, weil jetzt alle immer das so stark an das Homeoffice knüpfen, dass man immer weitere Strecken in Kauf nehmen kann, um dann da zu wohnen, dass Homeoffice für viele Berufsgruppen eben nicht in Frage kommt. Und das sind eben häufig auch die, die gekniffen sind in den Wohnungsmärkten. Also alle haben ja schon immer von den Krankenschwestern, von den Polizisten, aber auch von den Mitarbeitern der Städte geredet. Aber es gibt noch eine ganze Menge mehr, wenn man überlegt, die Gastronomie, alle suchen ja zurzeit Arbeitskräfte, und das hat natürlich auch was mit diesen Wohnungsmärkten zu tun, die einem eine ganze Menge abverlangen. Und da ist eben 70 Kilometer ohne ÖPNV-Anschluss, richtig guten, nicht wirklich eine Alternative.
Frau Stapelfeld, wie schätzen Sie die Wohnungssituation, den Wohnungsmarkt in Hamburg ein? Ich habe heute Morgen einfach mal geschaut, Hamburg Mitte, 72 Quadratmeter, 1100 kalt, 94 Quadratmeter, 1300 kalt. Das ist schon mal eine Menge Geld, wenn man bedenkt, dass Gaspreise, dass Strompreise auch derzeit deutlich steigen, die da Monat für Monat auf den Tisch gelegt werden müssen.
Ja, das ist richtig. Wir haben in Hamburg einen angespannten Wohnungsmarkt. Und das ist ja auch der Grund dafür, dass wir in Hamburg sagen, wir brauchen mehr Wohnungen. Wir haben ein ambitioniertes Wohnungsbauprogramm, das wissen Sie. Wir wollen, dass für 10.000 Wohnungen pro Jahr Baugenehmigungen erstellt werden. Und wir wollen, dass insbesondere natürlich auch der bezahlbare Wohnraum ausgebaut wird. Das heißt über öffentliche Förderung, aber auch über frei finanzierte Hamburg-Wohnungen, die deutlich geringere Mieten aufweisen als das, was Sie eben beschrieben haben. Also wir haben solche Hamburg-Wohnungen vor ein paar Jahren entwickelt, zum Beispiel für einen Mietpreis von 8 Euro netto kalt. Aber das wird jetzt ein bisschen nach oben gehen. Nichtsdestotrotz, wir haben also diesen angespannten Wohnungsmarkt. Wir tun etwas dagegen seit 10 Jahren ganz intensiv, und das hat natürlich Auswirkungen, denn wir haben inzwischen schon über 113.000 Wohnungen mit Baugenehmigung. Wir haben über 77.000 Wohnungen, die neu erstellt worden sind, also die dazu beigetragen haben, den Wohnungsmarkt zu entspannen. Aber trotzdem sehen wir, dass weiterhin junge Leute nach Hamburg kommen. Das sind nicht nur Studierende oder Auszubildende, sondern es sind auch jüngere Familien, Berufsanfänger. Und zu dem Thema, wie viel Fahrzeit kann man sich gönnen, zum Beispiel wenn man im Homeoffice arbeitet, dann kommt noch etwas anderes hinzu, gerade für jüngere Familien. Junge Familien schätzen kurze Wege auch zur Versorgung, kurze Wege zu den Kindertagesstätten, kurze Wege zu den Schulen. Und das ist natürlich in der Metropole Hamburg ist das natürlich gut, also sind es gute Bedingungen, aber auch im weiteren Umland. Und zum Umland kann ich für Hamburg auch sagen, dass wir hier mindestens vergleichbare Entwicklungen auch sehen, also auf einen vergleichbar angespannten Wohnungsmarkt und Nachfrage dort.
Frau Stapelfeld, wir werden gleich noch reden, auch über Hamburg. Sie haben es ja eben schon angesprochen, und den Versuch tatsächlich Jahr für Jahr 10.000 Wohnungen auch zu bauen, und das auch erfolgreich. Dennoch ist es ja so, wenn ich heute als Mietsuchender zum Beispiel Hamburg mir das anschaue, dann ist die Zahl erstens begrenzt und die Mietpreise sind hoch, und damit wird relativ schnell klar, dass vielleicht ein kleiner Teil sich da etwas leisten kann, die anderen haben es doch eher schwer. Heißt das, dass auch alle Bemühungen, die es auch von Seiten der Politik auch gibt, Wohnraum zu schaffen, dass das an der Knappheit bisher nichts verändert hat?
Also wir haben einen Zuzug nach Hamburg. Das heißt, wir haben einen positiven Wanderungssaldo. Das heißt, Menschen kommen nach Hamburg, und für die müssen wir ja auch Wohnraum schaffen. Wir werden noch bis noch in den nächsten 10, 15, 20 Jahren werden wir weiterhin nach den Bevölkerungsprognosen der Statistiker werden wir weiterhin Zuzug haben. Das heißt, also wir reden ja auch über einen Wohnungsmarkt, der sozusagen ständig eine erhöhte Nachfrage hat durch die Menschen, die zusätzlich in die Stadt kommen. Aber ich will noch will gerne sagen, dass wir in Hamburg ja nicht nur hohe Angebotsmieten haben im frei finanzierten Bereich, sondern glücklicherweise haben wir auch mit den Wohnungsbeständen des städtischen Unternehmens, nämlich hier in Hamburg der Saga, und den Genossenschaften einen großen Bestand, fast 30% der Mietwohnungen, die wirklich sehr günstige Mieten haben. Und das ist ja, finde ich, auch ein großes Pfund. Man könnte sagen, das ist ein Schatz für die Stadt, den wir auch unbedingt halten müssen. Und das sind Mieten, die sind um 6,80 Euro bis 7 Euro.
Und da haben viele andere Kommunen und Länder ja auch ihr Tafelsilber in den letzten Jahren und Jahrzehnten auch verkauft, was gerade diese kommunalen Wohnungsgesellschaften auch betrifft. Herr Warnecke, wie stellt sich die Situation auf dem Wohnungsmarkt aus Eigentümersicht dar?
Ja, die Beschreibung ist im Prinzip schon ganz gut, was wir hier gehört haben. Die Frage ist, ob die politischen Maßnahmen, die wir jetzt in den vergangenen 10 Jahren gesehen haben, der richtige Weg waren, um da voranzukommen. Also zum Beispiel an dem Begriff der Knappheit, der ja nun mehrfach hier heute Morgen schon bejaht worden ist. Knappheit ja, wenn man die Zahl der Wohneinheiten betrachtet, gerechnet auf die Interessenten. Aber wir haben in Deutschland auch in den vergangenen 10 Jahren Jahr für Jahr eine steigenden Wohnflächenverbrauch pro Kopf gehabt. Wir sind jetzt bei fast 50 Quadratmetern pro Kopf angelangt. Und das ist halt auch eine Folge, die wir haben, dadurch, dass wir im Bereich des Mietwohnungen gedeckelte Mieten haben, kommt man natürlich schnell dahin, dass sich die Menschen, das sei denen auch gegönnt, immer größere Wohnungen leisten und dadurch natürlich der Markt auch künstlich verknappt wird. Wir haben also eine Fehlregulierung, die ja jetzt die Ampelkoalition auch fortsetzen möchte, die dann eben dazu führt, dass sich einige wenige, die sich das leisten können, immer größere leisten können und diejenigen, die finanziell nicht so gut gestellt sind, gucken in die Röhre und um die kümmern wir uns zurzeit zu wenig. Das kann auf die Dauer nicht funktionieren, wenn man mal von Wohnen weggeht, auf was Banales geht, wie ein Glas Bier, dann ist ja mal auch klar, wenn man jetzt sagen würde, also Bier kostet 0,3 nur noch 1 Euro, das ist jetzt Bierpreis gedeckelt, dann würde es ja nicht dazu führen, dass alle mehr Bier bekommen. Da gibt es ein paar, die trinken dann ordentlich ein. Und dann wird es immer welche geben, die sagen, jetzt bin ich gerade in die Kneipe gekommen, da war es wir alle. Das hilft also so nicht weiter. Und deswegen müssen wir, glaube ich, das wäre das Schöne gewesen, die neue Regierung hat ja gesagt, sie wird alles ändern und neuen Wind in das Land bringen. Da wäre schön, wenn das bei der Wohnungspolitik auch passieren würde.
Vielleicht können wir ganz kurz Frau Kern schon mit zitieren, die aus Bayern uns auch geschrieben hat. Und sie sagt, sie wundert sich, wenn über nicht vorhandenen Wohnraum gesprochen wird. Und sie fährt an vielen Orten in Bayern vorbei, an leerstehendem Wohnraum vorbei. Müssen wir, Frau Petzold, das nochmal klarstellen, dass, worüber wir heute reden, über diese Wohnungsknappheit, da reden wir vor allem über den städtischen Raum und weniger, viel weniger über den ländlichen Raum?
Na, es ist ja unbenommen, dass es immer noch viele Regionen gibt, in denen es Leerstände gibt. Aber es ist die Frage, ob wie diese Leerstände denn aktiviert werden könnten. Sie können natürlich sagen, okay, dann lassen wir das Preissüppchen weiter kochen und irgendwie wird es dann alle schon in diese Region treiben. Aber was fehlt denn dann dort? Warum sind die Menschen da weggezogen? Meistens hat es ja auch was mit Arbeitsplätzen zu tun. Und das alles im Prinzip dann dahin zu bringen, das gelingt ja schon seit vielen Jahrzehnten nicht. Also diese ganzen Mismatches. Wir haben im Prinzip über alles genug Wohnungen, aber nicht an den Stellen, wo die Leute hinwollen. Wir haben auch Arbeitskräfte, aber vielleicht können die nicht an den Stellen wohnen, wo sie gebraucht werden. Also damit muss man bundesweit immer umgehen. Und das ist natürlich in der Hand einzelner Städte, dass sie da andere Bedingungen schaffen und so wieder eine neue Attraktivität erlangen, die eben mit dem Faktor Wohnraum wuchern können. Das hat ja Berlin vor 15, 20 Jahren auch gemacht. Da war Berlin die Hauptstadt des billigen Wohnens und alle Kreativen sind hierher geströmt. Aber darf ich noch mal kurz was zu dem Wohnflächenkonsum sagen? Mhm. Weil das ja so als das große Problem dargestellt wurde. Das ist es auch. Wir leben auf relativ großem Fuß, wenn man das betrachtet. Aber wenn man sich jetzt anguckt, wie die Wohnflächen und Siedlungs- und Verkehrsflächenverbräuche aussehen, dann hat das eben auch was mit den Wohnformen zu tun. Und die Großstädte sind eben wesentlich flächensparsamer, auch wenn es dort immer die eine oder andere erwähnte Riesenwohnung gibt. Auf dem Land, die eben das stärker durch Ein- und Zweifamilienhäuser geprägt ist, dort ist das die Pro-Kopf-Wohnfläche viel, viel höher. Und deswegen ist die Frage, ob immer dieser Sparsamkeitsaufruf wirklich an die richtige Adresse erschallt.
Am Telefon ist Herr Totzauer aus Berlin. Herr Totzauer, guten Morgen.
Einen recht guten Morgen zu dieser Sendung, Agenda, dieser wunderbaren Sendung.
Erzählen Sie, haben Sie eine Erfahrung beizutragen? Sie leben in Berlin?
Ja, richtig. In Berlin-Friesfelden, dem schönen Stadtbezirk.
Wie ist die Wohnungssituation bei Ihnen? Ist Wohnraum eher knapp oder welche Erfahrungen machen Sie?
Genau. Ich habe nicht nur die Erfahrung gemacht, sondern ich wohne sogar in einem Hochhaus in Friedrichshain, wo sage und schreibe etwas über 20 Wohnungen leer stehen. Mhm. Und nämlich Einraumwohnungen, aber für ältere Bürger oder für Studenten sehr interessant. Und da verstehe ich die Welt nicht, wenn wir hier auf grünen Wiesen bauen wollen, Verdichtungen machen und so weiter und so fort. Und hier stehen Wohnungen noch und noch leer. Es wird wahrscheinlich nicht nur in meinem Rayon so sein, sondern wahrscheinlich in anderen Stadtbezirken. Ich möchte jetzt nicht mit dem Fahrrad losfahren. Ich bringe ihn wahrscheinlich in 3 Stunden 200 bis 300 Wohnungen zusammen und so weiter und so fort. Ja, das kann nicht wahr sein, wenn wir hier vom Bauen sprechen. Denn erstmal bitte danach gucken, was hier leer steht. Dann müssen auch die Privatkräuter mit ihren Häusern zur Kasse gezwungen werden, damit die Wohnungen freigegeben werden. Ja, wir haben hier Obdachlose, das wissen Sie selber, und andere Problemfälle in Berlin. Und da müssen die Wohnungen hier ran und rausgereicht werden, an die Wohnung unbedingt brauchen.
Herr Totzauer, haben Sie eine Erklärung, wenn wir jetzt zum Beispiel an Ihr Hochhaus denken? Sie sagen, da sind so und so viele Wohnungen leer. Haben Sie eine Erklärung dafür? Haben Sie mal nachgefragt, warum das so ist?
Also zum Beispiel bei mir auf der Etage ist natürlich jemand vor kurzem verstorben. Okay, das braucht dann seine Abwicklung über die Kriminalpolizei, weil es war wahrscheinlich Selbstmord und so weiter und so fort. Okay. Aber das ist ja nicht der Fall. Es sind ja noch andere Fälle, wo einfach sinnlos Wohnungen leer stehen. Ich habe natürlich bei mir im Haus nachgefragt bei der WWN Friedrichshain und habe bis dato keine schlüssige Antwort bekommen und so weiter. Das wird wahrscheinlich in vielen anderen Fällen auch sein, auch wie ich vorhin sagte, bei den Privatkrautern und so weiter und so fort.
Also,
da fühle ich mich ja gleich angesprochen, aber das habe ich jetzt richtig verstanden. Es ist ein Genossen, also es ist ein Haus, ein kommunales Haus, WBM, Wohnungsbaugesellschaft Mitte ist das dann, wo Sie wohnen, ne? Wo die Wohnungen leer stehen, keine privaten Krauter, wie Sie die nennen.
Gut, da hat Herr Warnecke entsprechend auch widersprochen, Herr Totzauer. Ich gebe das aber gerne mal jetzt auch in die Runde mit hinein, denn die Frage ist ja auch, Frau Stapelfeld, das Problem wird es ja auch in Hamburg gehen, ob jetzt genossenschaftlich angebaute Wohnungen oder auch private Eigentümer, Leerstand gibt es überall. Welche Chancen haben Sie da auch als Senatorin da entsprechend zu handeln?
Also wir haben in Hamburg Leerstand, aber den geringsten bundesweit. Also das ist wirklich, das kann ich überhaupt also für Hamburg gar nicht bezeugen, dass wir einen großen Leerstand hätten und dann trotzdem neue Wohnungen bauten, sondern ganz im Gegenteil. Das macht ja auch gerade diesen angespannten Wohnungsmarkt aus. Das prüfen wir ständig, wie der Leerstand ist. Das gehört zu den Parametern, zu den Themen, die geprüft werden, wenn man zum Beispiel die Mietpreisbremse, Mietpreisbegrenzungsverordnung einführt, aber auch für andere. Also wir haben den geringsten Wohnungsleerstand und ich weiß es auch von unserem städtischen kommunalen Wohnungsunternehmen, der Saga, dass sie auch einen ganz geringen Leerstand haben. Sie brauchen ja auch für die Fluktuation, brauchen sie natürlich auch einen gewissen Leerstand, aber der ist wirklich sehr gering. Deswegen kann ich für uns sagen, dass wir das als Problem nicht haben, ganz im Gegenteil. Und deswegen auch natürlich weiterhin darauf setzen, dass wir neuen Wohnraum bezahlbar schaffen.
Nun gibt es weiter Hörermeldungen, die vielleicht wir auch hier in die Runde schon mal mit hineingeben können. Frau Petzold, Herr Hagemeyer hat uns geschrieben aus Lüdenscheid. Auch er beim Blick aus dem Fenster sagt, okay, er sieht auch immer wieder auch leere Wohnungen. Aber er hat eine ganz grundsätzliche Frage. Warum sind Wohnungen eigentlich in den letzten Jahren so teuer geworden? Das lässt sich ja sowohl, was die Miete betrifft, sagen, gerade in den Ballungsräumen, aber auch natürlich, was Eigentum betrifft. Haben Sie da als Wissenschaftlerin eine Antwort?
Ja, das liegt natürlich an den Steigerungen oder an dem vielen Geld erstmal. Also erstens liegt es am vielen Geld, was irgendwo angelegt werden muss. Das gibt es ja seit der Immobilien- und Finanzkrise, wurde der Immobilienmarkt viel stärker als das Betongold entdeckt. Das ist natürlich das eine. Und wenn so viele Geld anlegen wollen, dann ja, ist das natürlich eine Wettbewerbssituation. Und verbunden mit der Knappheit, also dem Nachfrageüberhang in den Ballungsräumen, gibt es natürlich die Möglichkeit, auch ganz andere Preise aufzurufen. Also wenn Sie in der Stadt, wenn Sie in Eisenhüttenstadt versuchen, eine Wohnung für 15 Euro zu vermieten, dann wird die Ihnen niemand abnehmen. Mhm. Aber in anderen Städten kann man eben in dieser Wettbewerbssituation das anders machen. Und deswegen setzen ja da auch diverse Instrumente an, zu sagen, okay, Preissteigerung in der Neuvermietung begrenzen auf ein Maß, was vertretbar erscheint. Ja, und in dieser schönen Kombination von viel Geld und viel Nachfrage gibt es dann das Ergebnis.
Ich würde gerne noch, wenn ich darf, ein Thema dazu ergänzen. Natürlich ist es dieses Thema der Nachfrage. Die Grundstückspreise sind explodiert. Auch das muss man wirklich festhalten. Aber wir haben auch Baukostensteigerungen, die wirklich phänomenal sind. Also das kommt sozusagen, jetzt kommt tatsächlich auch noch hinzu, dass wir, dass die Rohstoffpreise so gestiegen sind. Aber wir haben in Hamburg ein Institut beauftragt, die AGE in Schleswig-Holstein, die Sie, Frau Petzold, wahrscheinlich ja auch kennen, die Baukostenuntersuchung gemacht hat seit 2017. Und wir haben auch einen Vergleich mit anderen Städten, der wahrscheinlich einzigartig ist. Und wir sehen, dass die Baukosten wirklich erheblich zugelegt haben, aus unterschiedlichen Gründen. Aber wenn Sie heute sozusagen einen Preis haben von, sagen wir, ungefähr 4.000 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche, dann ist das überhaupt nichts Ungewöhnliches mehr. Also deswegen ist das auch ein, sozusagen, ist das auch ein Treiber für die hohen Mieten natürlich.
Wohnungsangst. Wo sind die Konzepte für ein bezahlbares Zuhause? Unser Thema in der Sendung Agenda. Gleich gibt es hier Nachrichten. Danach werden wir weiter diskutieren. Und wir werden dann auch konkret über Konzepte reden, über den Weg, den zum Beispiel Hamburg auch gegangen ist, mit Tausenden von neuen Wohnungen, die jedes Jahr dort entstehen. Sie können uns Ihre Erfahrungen schildern. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer. Oder Sie schreiben eine Mail, und zwar an agenda@deutschlandfunk.de. Wir melden uns zurück mit der Sendung Agenda im Deutschlandfunk. Wer derzeit vielerorts nach einer bezahlbaren Mietwohnung sucht oder auch nach einem Eigenheim, der braucht eine hohe Frustrationstoleranz, denn es mangelt einfach an allem. Und das Wenige, was auf dem Markt ist, das kennt beim Preis nur eine Richtung, denn es geht aufwärts, was die Mietpreise betrifft und auch natürlich die Eigentumspreise. Wohnungsangst. Wo sind die Konzepte für ein bezahlbares Zuhause? Unser Thema heute bis 11:30 und Sie können uns weiter Ihre Erfahrungen schildern, anrufen 00800 4464 4464 oder Sie schicken uns eine Mail, und zwar an agenda@deutschlandfunk.de. Meine Gäste, Dr. Dorothee Stapelfeld, sie ist die Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen in Hamburg, Dr. Kai Warnecke, Präsident Haus und Grund Deutschland, und Ricarda Petzold vom Deutschen Institut für Urbanistik. Nun wollen wir, Frau Stapelfeld, über Konzepte reden. Wir wollen darüber reden, wie es gelingen kann, mehr Wohnraum zu schaffen. Und da kommt zumindest aus Hamburg die Botschaft, uns gelingt es, jedes Jahr 10.000 neue Wohnungen zu schaffen. Wie gelingt das in Hamburg?
Das gelingt in Hamburg, weil wir hier ein Bündnis für das Wohnen haben. Das haben wir 2011 schon begründet, also vor 10 Jahren jetzt. Und das war sozusagen absolut wichtig dafür, dass wir unser Ziel, das war damals 6.000 Wohnungen pro Jahr auf den Weg zu bringen, und seit 2015 sind es 10.000. Das war aber unbedingt wichtig für unser Ziel, dieses tatsächlich zu erreichen. Das heißt, wir haben ein Bündnis für das Wohnen in Hamburg mit den Verbänden der Wohnungswirtschaft. Und wir haben darin in den Vereinbarungen, die wir seitdem getroffen haben, klare Ziele festgelegt. Also wir haben uns auf dieses Ziel 6.000 und 10.000 auf den Drittelmix, also ein Drittel öffentlich geförderten Wohnungsbaus, jetzt bei 35% schon, darauf haben wir uns festgelegt und gemeinsam daran gearbeitet, das auch tatsächlich umzusetzen. Und das gemeinsame Arbeiten hat noch etwas anderes mit einbezogen für unsere Stadt. Wir sind ja Stadt, also Land und Kommune in eins. Und natürlich brauchen wir bei uns in Hamburg nicht nur die Senatsbehörden, sondern brauchen wir auch die Bezirke. Das sind diejenigen, die die Bauleitplanung machen. Das sind diejenigen, die die Wohnungen genehmigen. Wir haben auch neben diesem Bündnis einen Vertrag für Hamburg gemacht mit den Bezirken, um genau diese Ziele zu erreichen. Also Zielzahlen festgelegt für die Bezirke. Wir haben Wohnungsprogramme, die in den Bezirken erstellt werden. und auch andere Verabredungen getroffen.
Und dann sagen ja viele Kommunen, Frau Stapelfeld, wir würden gerne bauen, aber wir haben einfach keine Grundstücke mehr. Ist es da so, wenn man da Stadt und Land in einem ist, hat man da mehr Möglichkeiten, vielleicht auch Flächen freizugeben für den Wohnungsbau? Oder ist das bei Ihnen ähnlich kompliziert wie in vielen anderen größeren Städten in Deutschland?
Also inzwischen wird es immer komplizierter. Wir haben natürlich in den letzten 10 Jahren sehr viele planungsreife Flächen gehabt und auch sozusagen arbeiten ja weiterhin daran, das zu schaffen. Aber natürlich ist es so, dass durch diesen erheblichen Schub, also wir haben ja über 77.000 Wohnungen jetzt schon fertiggestellt, über 100.000 mit Baugenehmigung auf den Weg gebracht, natürlich ist durch diesen Schub schon sehr viel passiert in der Stadt. Wir haben die Priorität Innenentwicklung, aber wir haben auch beispielsweise jetzt 3 Orte konzipiert für den Wohnungsbau, auch im Stadtrand. Und auch darüber wollen wir sozusagen mehr Wohnungen schaffen. Aber es ist eine große Anstrengung, tatsächlich diese Flächen zu schaffen und nach vorne zu gehen. Aber es gibt auch gute Beispiele dafür, wie man tatsächlich auch in den Beständen eine Innenentwicklung machen kann. Das macht die Saga und schafft damit oder wird damit in den nächsten Jahren 2.000 bis 3.000 neue Wohnungen schaffen. Das haben die Genossenschaften bei uns gemacht. Also man muss auch wirklich sich sozusagen genau angucken, wo man schon Bestände hat, was man da tun kann. Und bei allem Bauen auch den Freiraum, den grünen Freiraum, der so wichtig ist, erhalten.
Also Sie sagen, da ist Spielraum und wir werden uns das gleich auch noch mal ein bisschen genauer anschauen, denn ich möchte am Telefon gerne Astrid Berg begrüßen. Frau Berg, grüße Sie.
Hallo.
Hallo. Sie sind Krankenschwester aus Köln und Sie sind gerade dabei, Ihre Pause, zumindest einen Teil der Pause für uns zu opfern, um uns von Ihren Erfahrungen zu erzählen. Deswegen möchte ich auch gerne mit Ihnen da schnell ins Gespräch kommen. Was ich weiß, ist, Sie sind seit 2 Jahren auf der Suche nach einer bezahlbaren Mietwohnung. Haben Sie am Anfang gedacht, dass es tatsächlich so lange dauert und dann bis heute auch so erfolglos ist?
Ja, wir haben uns schwer vorgenommen, wenn Schulwechsel der Kinder ansteht, haben wir uns vorgenommen, dann finden wir eine Wohnung. Wir haben jetzt gut 1,5 Jahre, 2 Jahre gesucht und sind leider nicht fündig geworden. Also wir haben vieles versucht, Genossenschaften angerufen, da Eintragungen gemacht, in Wartelisten bei den Größeren angerufen, gefragt, wie man da noch reinkommt. Da ist aber nichts zu machen. Und alle Foren abgeklappert, wo man dann natürlich Wohnungen finden kann. Aber das ist wirklich schwer.
Nun haben wir hier schon darüber, über die Gründe, auch versucht zumindest schon mal zu reden. Woran liegt es aus Ihrer Sicht? Aus der Sicht einer suchenden Familie, die in Köln versucht, ich glaube eine 4-Zimmer-Wohnung, wenn ich das richtig verstehe, zu finden. Wo sehen Sie die Gründe?
Ich glaube, die Gründe sind, die Wohnungen sind besetzt. Die sind besetzt, es sind keine da. Und wenn welche da sind, dann sind sie viel zu teuer. Und ich glaube auch, dass ganz viele Wohnungen, ganz alte Wohnungen in der Kölner Innenstadt oder halt auch, dass da ganz viele Senioren noch drin wohnen, wo früher Familien drin gewohnt haben und dass diese Wohnungen einfach noch besetzt sind. Also die sind halt nicht frei für Familien. Und manchmal habe ich auch das Gefühl, dass Familien nicht so gern gesehen sind, weil die sind natürlich laut, Kinder sind laut und also nicht immer, ne, nicht zwangsläufig, aber wird halt nicht so gern gesehen.
Wie gehen Sie mit und wie sind Sie mit den ständigen Absagen umgegangen? Denn ich vermute mal, das ist ja auch für Sie als Erwachsene schon frustrierend, aber die Kinder wissen natürlich auch, dass sie da auf der Suche sind.
Ja.
Wie schwierig ist es?
Das ist schwierig. Also man guckt sich immer wieder Wohnungen an und bewirbt sich, wenn man überhaupt eine Absage bekommt. Also es ist so, man geht zur Wohnungsbesichtigung und jetzt während Corona wartet man dann 10 bis 15 Minuten Zeit und ist dann pünktlich vor Ort, auch mit den Kindern, mit der Versprechung, wir haben eine Wohnung gefunden, wir gucken uns die jetzt an, mit einer gewissen Erwartungshaltung. Und dann bewirbt man sich darauf und dann vergehen Tage, bis man so innerlich damit schon fast abgeschlossen hat, nee, da kommt nichts mehr. Und da kriegt man gar keine Antwort. Meistens kriegt man einen Monat später eine Antwort darauf, ob man die jetzt bekommt oder nicht. Dann ist sie auch schon längst im Internet wieder deaktiviert, dann sieht man schon, okay.
Wie geht's denn weiter, Frau Berg? Suchen Sie weiter oder haben Sie jetzt erstmal die Suche für sich selber für beendet erklärt?
Also wir haben jetzt erstmal für uns beendet erklärt, weil es zu frustrierend war und haben dann beschlossen, wir bauen die Bude um. Wir machen, versuchen hier mehrere Ebenen einzuziehen, damit wir mehr Platz in drei Zimmern haben, damit alle irgendwie ihren Raum haben. Und wir schließen damit jetzt erstmal ab, weil es einfach anstrengend ist. Es ist einfach schwierig, immer wieder neu zu suchen und auch immer gewisse Gelder irgendwie auch parat zu halten, weil man natürlich irgendwie auch Küchen übernehmen muss und Provisionen zahlen muss und die Kautionen. Und irgendwann haben wir dann gesagt, nee, weißt du, jetzt lass uns
Reicht's?
doch hier noch ein bisschen bleiben. Wir sparen uns das Geld für einen schönen Urlaub und halten halt hier noch ein bisschen durch. Ich hoffe, dass die Zeiten irgendwann besser werden.
Darüber werden wir sicherlich im Verlauf der Sendung noch reden, ob sich da auch was tut. Frau Berg, herzlichen Dank, dass
Ja.
Sie uns Ihre Erfahrung aus Köln geschildert haben. Alles Gute Ihnen.
Danke.
Herr Warnecke, ich greife das nochmal auf, was wir eben auch von Frau Stapelfeld nochmal gehört haben in Hamburg nicht nur der Versuch, sondern anscheinend auch der erfolgreiche Versuch, auch Tausende von Wohnungen, jedes Jahr 10.000 auch zu schaffen. Wie sieht das aus Ihrer Sicht aus? Wann sind Investoren, Privatleute bereit, Geld in die Hand zu nehmen, um Wohnraum zu schaffen? Welche Voraussetzungen sind notwendig?
Ich glaube, dass die genug Bürger dieses Landes bereit sind und bereit wären, zu investieren. Das ist eher eine Frage, ob man sie tatsächlich derzeit lässt. Und da sehen wir ein ganz großes Problem. Und wenn man Frau Stapelfeld jetzt eben genau zugehört hat, sie sprach eigentlich ausschließlich von der SAGA, also dem kommunalen Wohnungsunternehmen und von Genossenschaften. Und das ist ein Fokus, den wir in der Politik seit einigen Jahren erleben, der jetzt auch im Koalitionsvertrag ganz massiv drin ist. Also auf diese Bereiche wird ein Fokus gelegt. Dass 80% der Menschen in diesem Land sagen, wir würden gerne in den eigenen vier Wänden leben. Und damit meinen die nicht unbedingt ein Familienhaus, sondern auch die eigene Eigentumswohnung. Das findet in der Politik und auch gerade in wenigen Kommunen statt. Denn was wir aus unserer Sicht bräuchten, ist, wir bräuchten Kommunen, die wieder bereit sind, Bauland auszuweisen für die Bürger ihrer Städte. Dass man auf dem Bauland sich selber verwirklichen kann. Ob das nun Reihenhausbebauung oder Einfamilienhaus ist oder eben auch Baugemeinschaften, die sagen, hier bauen Familien gemeinsam ein Mehrfamilienhaus. Und dann werden vielleicht auch Häuser errichtet, das kann man ja auch vorgeben, mit Wohnungen drin. Und das alles findet nicht mehr statt. Wir haben ja, diese Aussage fiel ja eben auch schon, angeblich keine Grundstücke mehr. Was das meint ist, die Stadt hat kein Grundstück mehr, wo sie selber drauf bauen kann. Aber es gibt genug Fläche, es gäbe genug Möglichkeiten. Allein der politische Wille ist nicht da, die Bürger einzubeziehen. Und das in einem Land, wenn ich damit abschließen darf, in dem 80% aller Wohneinheiten den Bürgern selbst gehören, ja, wenn man die ganzen Selbstnutzer mit einberechnet. Und solange man diesen engen Fokus behält, nur Kommunen, nur Genossenschaften, werden wir natürlich nicht so schnell vorankommen, wie wir das müssen.
Frau
Da muss ich
Stapelfeld,
jetzt aber
genau,
Einspruch einlegen.
Sie sind direkt angesprochen worden.
Ja, das mache ich auch. Ich antworte darauf sehr gerne. Ich habe ja schon gesagt, dass wir in Hamburg ein Bündnis haben. Ein Bündnis für das Wohnen, das selbstverständlich den Grundeigentümerverband, selbstverständlich den IVD mit einbezieht und auch den BFW. Also das heißt, wir gehen sehr stark auch davon aus, dass, und nicht nur, dass wir davon ausgehen, sondern wir wissen, dass die Privaten sehr stark mit daran wirken, dass in unserer Stadt Wohnraum hergestellt wird. Also nicht nur die Genossenschaften, nicht nur das städtische Unternehmen, das habe ich aus einem anderen Grunde eben erwähnt. Das heißt, wir brauchen sie auch und wir haben den Drittelmix. Das bedeutet, wir haben ein Drittel öffentlich geförderte Wohnungen, ein Drittel frei finanzierte Mietwohnungen und ein Drittel Eigentumswohnungen. Ob das jetzt in Einfamilien-, Zweifamilienhäusern, in Reihenhäusern ist oder in Mehrfamilienhäusern. Und wir fördern die Baugemeinschaften sehr stark. Man kann das nicht immer alles sozusagen zur gleichen Zeit erklären, aber deswegen, Herr Warnecke, das, was Sie eben beschrieben haben und eingefordert haben, das tun wir hier in Hamburg und das werden wir auch auf Bundesebene tun, da bin ich mir ganz sicher. Denn es ist völlig klar, dass wir neben den kommunalen Unternehmen, neben den Genossenschaften, die privaten Wohnungsunternehmen, die privaten Eigentümer unbedingt brauchen, weil wir sonst das Wohnungsbauprogramm mit 400.000 Wohnungen und 100.000 Sozialwohnungen überhaupt nicht schaffen können. Deswegen sind wir auch auf Ihre Anstrengung angewiesen und ich freue mich darüber, wenn Sie dabei sind.
Frau Stapelfeld, nun gibt es ja eine ganz klare Forderung auch von Herrn Warnecke, nämlich Kommunen weist Bauland aus, damit tatsächlich die Bürger eurer Stadt und Bürgerinnen eurer Stadt dort bauen können. Nun hat man immer auch wieder diesen ökologischen Aspekt. Es geht um das Thema Flächenversiegelung unter anderem, denke ich mir auch. Wie ist das in Hamburg? Haben Sie da noch als Stadtstaat groß Spielraum, wo Sie sagen, also da haben wir Riesenflächen, die können wir tatsächlich irgendwann mal als Bauland auch zum Beispiel für private Häuslebauer zur Verfügung stellen? Oder sind Sie da eher zurückhaltend?
Nein, nein, das haben wir auf jeden Fall und wir werden auch noch weitere ausweisen. Also wir haben bei uns in der Stadt in unserem Arbeitsprogramm des Senats festgelegt, dass alleine die großen Stadtentwicklungsgebiete, also die, die wir jetzt entwickeln, dazu führen können, dass wir über 50.000 neue Wohnungen schaffen. Ich nehme mal das Beispiel Oberbillwerder in Bergedorf. Da werden wir natürlich auch einen Mix haben, also bis zu 7.000 Wohnungen werden dann entstehen. Natürlich werden Stadthäuser, natürlich werden auch Einfamilienhäuser da entstehen, aber natürlich auch Mehrfamilienhäuser. Also es ist schon so, dass wir wissen darum, dass diese Angebote, das heißt dieses Bauland geschaffen werden muss. Das tun wir sehr kontinuierlich. Die Prozesse werden aber teils komplexer, da wo es um kleinere Maßnahmen geht, auch vielschichtiger, teuer. Das heißt also, da ist auch sehr viel Anstrengung dabei. Aber vom Grunde her selbstverständlich, das habe ich auch am Anfang gesagt, wir brauchen das Bauland, um dieses Wohnungsbauprogramm überhaupt umsetzen zu können. Und das schaffen wir.
Annika Hinze, Studentin aus Hamburg, habe ich hier auf dem Display stehen. Hallo, Frau Hinze, grüße Sie.
Ja, guten Morgen.
Hallo, guten Morgen. Erzählen Sie uns von Ihrem Modell. Wie schwierig war es oder ist es für Sie als Studentin, Wohnraum in Hamburg zu finden?
Ja, das war tatsächlich nicht sehr einfach. Also auch die Wohnheime sind ziemlich überfüllt. Ich habe dann über ein Konzept eine Wohnung gefunden, das leider nicht sehr viele kennen. Deshalb freue ich mich sehr, dass ich das jetzt vorstellen darf. Mhm. Es nennt sich Wohnen für Hilfe. Und die Idee dahinter ist, dass zum Beispiel Senioren, die Platz in ihrer Wohnung haben, vielleicht ein freies Zimmer, wo früher das eigene Kind gewohnt hat, dass sie dieses Zimmer nun einem Studenten zur Verfügung stellen. Und dieser Student unterstützt dann zum Beispiel die Senioren oder es können auch Familien sein im Alltag. Also sie gehen einkaufen, kochen oder putzen. Und die Faustregel ist so ungefähr eine Stunde Hilfe pro Monat pro Quadratmeter Zimmerfläche. Und das Gute daran ist, dass nicht eine Miete im eigentlichen Sinne gezahlt wird, sondern nur die Nebenkosten und man quasi über die Hilfe dann ja auch sehr viel Geld sparen kann.
Also ein wirklich kreatives Modell, das es auch ja auch in anderen Städten gibt. Herzlichen Dank, Frau Hinze, dass Sie uns davon erzählt haben. Und ich muss mit Blick auf die Uhr, Frau Stapelfeld, und will das auch Sie noch mal kurz ansprechen, weil Sie in 3 Minuten leider auch weiter müssen, auch zu einem weiteren Termin. Sie haben zu Beginn der Sendung gesagt, die Nachfrage in Richtung Stadt, also dass Menschen in die Stadt ziehen, die ist da und die ist auch weiter da. Wird das so bleiben aus Ihrer Sicht und damit natürlich auch die Wohnungsknappheit, weil so viel Wohnraum können Sie möglicherweise auch in Hamburg gar nicht schaffen? Oder sehen Sie schon irgendwann auch mal da eine Trendwende, weil auch der ländliche Raum vielleicht wieder attraktiver wird für viele Menschen?
Also im Moment sehe ich die nicht. Wir können uns ja natürlich auch nur auf das verlassen, was wir aus den Prognosen der Bundesstatistiker lernen. Und wir wissen für Hamburg, dass die Bevölkerung vermutlich bis 2035 auf 2 Millionen ansteigen wird. Das heißt, daraus entwickeln wir das, was wir verantwortungsbewusst weitsichtig tun müssen, das Wohnungsbauprogramm, um dann die entstehende Nachfrage von über 73.000 Haushalten zu befriedigen. Ne? Das ist ja auch ganz wichtig. Aber im Moment, also da würde ich auch Frau Petzel nochmal recht geben. Also wir sehen natürlich auch Bewegung in das Umland. Wir sehen auch, dass auch junge Familien, die gerne ein Einfamilienhaus haben und einen Garten drumherum, dass sie sich auch von Hamburg wegbewegen. Aber wir sehen auch umgekehrt, dass Familien kommen. Also es wir haben noch kein Hinweis darauf, dass das, was diese Prognose ausmachte, dass die sich tatsächlich relevant verändern wird.
Frau Stapelfeld, herzlichen Dank, dass Sie mit dabei waren. Alles Gute Ihnen.
Vielen Dank.
Frau Petzold, wir haben es gerade gehört von Frau Hinze, die uns von diesem kreativen Modell Wohnen gegen Hilfe erzählt haben. Es haben andere Hörer gerade natürlich auch nochmal mit Blick auf die größeren Wohnungen, die Ältere oft auch besitzen, angesprochen und haben gesagt, da muss es doch kreative Lösungen geben. Die wollen vielleicht auch in kleinere Wohnungen, aber die Mietpreise oft sehr hoch. Haben Sie eine Idee vom Deutschen Institut für Urbanistik, wie man da etwas miteinander in Kontakt bringen kann? Junge Familien, die mehr Wohnraum brauchen, ältere, denen auch weniger Wohnraum möglicherweise genügt?
Dieses Thema wird in fast allen Städten seit Jahren diskutiert. Da brauchen die Städte das Deutsche Institut für Urbanistik wahrscheinlich weniger. Und es werden immer wieder neue Anläufe genommen für Wohnungstauschbörsen, für die Frage, wie kommt man in den Wohnungsunternehmen dann auch weiter. Man braucht ja größere Bestandshalter, um dann den Älteren eine gleichwertige, im Preis teurere Ersatzwohnung anzubieten. Das ist alles ein relativ mühsames Geschäft, muss man sagen. Also das bringt jetzt nicht schnell die großen Zahlen, aber es ist im Prinzip etwas, wo man rangehen muss, weil sonst heißt das ja, dass man im Prinzip das ist ja auch eine Art Fehlbelegung, wenn man es so sehen will, also dass eben Leute in Wohnungen wohnen, die zum Teil wahrscheinlich auch belasten, weil wenn ich jetzt vier Zimmer alleine bewohne, kann das zwar schön sein, aber es ist eben auch eine Aufgabe des Aufräumens und Putzens und Bezahlens und andere brauchen die Wohnung. Also wie kommt das zusammen? Das treibt alle um, aber wie gesagt, das ist auch eins der Themen, wo man nicht sagen kann, Konzept aufgesetzt, auf die Straße gebracht und nächstes Jahr Problem gelöst. Also das ist ganz mühsam.
Nun heißt die Sendung im Untertitel, wo sind die Konzepte für ein bezahlbares Zuhause? Wir haben eben schon gehört, dass da in Hamburg etwas gelingt, anscheinend natürlich wegen des Zuzugs auch nicht ausreichend. Wohnungsknappheit gibt es dort in vielen Bereichen auch noch. Wo sehen Sie die Konzepte, mit denen wir es endlich schaffen, tatsächlich auch ausreichend Wohnraum zu finden? Oder gibt es diese Konzepte gar nicht?
Es gibt sehr viele Konzepte und Frau Stapelfeld hat ja angesprochen, dass das Bündnis für Wohnen in Hamburg 2011 geschlossen wurde, also jetzt seit 10 Jahren arbeitet. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, dass man im Wohnungsmarkt, so lange wie es eben dauert, Wohnungen zu planen und zu bauen, selbst wenn man an der einen oder anderen Beschleunigungsschraube drehen kann, dass das eine ganze Weile dauert. Und zum Teil sind eben jetzt noch die Effekte spürbar, dass es ja mal hieß, dass die Städte fertig gebaut sind und dass man nichts mehr dazu planen muss. Und dann fehlen eben die Planungsvorläufe. Und es ist ein Langfristprojekt, wo man eben nicht irgendeinen Knoten jetzt durchschlägt und nächstes Jahr die Besserung erzielt, sondern es heißt eben in vielen, vielen Stellschrauben gleichzeitig drehen und eben noch mit den Nachwirkungen, mit denen alle Städte kämpfen, dass sie ja, Sie haben vorhin das Tafelsilber in Form von Gebäuden angesprochen. Das andere Tafelsilber ist aber natürlich das Bauland, weil viele Städte stellen in den letzten Jahren fest, dass sie eben wirklich kaum selbst noch über Flächen und damit Gestaltungsspielräume verfügen. Und damit muss man neu planen, neue Grundstücke erwerben und auch im Bestand eine ganze Menge machen, die Wohnungsbaugesellschaften wieder in Bündnisse einbinden, auch die privaten. Und das ist eben, ja, das ist eine ambitionierte Aufgabe, wo man Zeit braucht. Und die Zeit haben aber die Leute, die jetzt akut Wohnung suchen, natürlich nicht. Sie bauen dann ihre Wohnung um.
Wir werden, das haben wir eben gehört, genau, wir werden nach den Nachrichten, werden wir darüber noch diskutieren. Aber ich möchte vorher noch Doris Koch mit in die Runde hineinnehmen, die schon einen Moment am Telefon auch wartet. Aus Berlin-Mitte ruft sie an. Frau Koch, guten Morgen erstmal.
Guten Morgen. Vielen Dank, dass ich mich hier äußern kann. Ich wohne in Berlin-Mitte und ich möchte auf einen Punkt, Sie fragen ja, was für Konzepte, aufmerksam machen, und zwar die Umwandlung von Mietwohnungen in Eigentumswohnungen. Ich wohne hier in einem Komplex mit 88 Wohnungen, Gründerzeitbau, der von einem Umwandler gekauft und umgewandelt wurde. Die Wohnungen verteuern sich ums Dreifache. Die Eigentümer sind zu einem großen Teil Menschen, die Zweitwohnungen hier haben und nur sporadisch da sind. Wir beobachten das in Mitte überall, dass Häuser quasi Lebendigkeit verlieren, weil die Leute quasi die Wohnungen als Zweitwohnungen kaufen. Unsere Forderung, also wir haben ein Netzwerk hier, das heißt 200 Häuser in Berlin, wo sich Häuser, die von Umwandlung betroffen sind, zusammenschließen, und es kommen monatlich neue Häuser dazu. Mhm. Es ist wirklich eine große Not, und wir fordern wirklich die Umwandlung zu stoppen. Ich glaube nicht, dass Neubau, das, was hier an Geschwindigkeit passiert, wie Wohnungen, also was wir hier beobachten, wie schnell Wohnungen, quasi bezahlbare Wohnungen verschwinden. Wir sind alle in prekären Verhältnissen. Wir leben auf Baustellen, Sie hören es vielleicht.
Ja, man hört es im Hintergrund sehr gut.
Zweieinhalb, drei Jahre, das Haus wird nicht besser, das Haus wird schlechter. Es war voll saniert und jetzt wird alles eigentlich wieder rausgerissen. Es ist wirklich unglaublich, und da muss dringend etwas getan werden.
Frau Petzold, wir haben Herr Warnecke gern nach den Nachrichten. Wir haben noch eine knappe Minute. Können Sie das kurz einordnen für uns? Erstmal danke, Frau Koch, auch für die Schilderung.
Ja, ich kann vielleicht sagen, also ein bisschen beruhigen für Berlin. Also es gibt ein Umwandlungsverbot, das ist von der letzten Bundesregierung noch auf den Weg gebracht worden, das ziemlich pauschal für Berlin das ermöglicht, die Umwandlung zu verbieten. Das hat das Land auch entsprechend umgesetzt, sodass es kaum noch Umwandlung, es kann keine Umwandlung in Berlin innerhalb des S-Bahn-Ringes mehr geben. Ob das gut ist, ist eine Frage, über die wir gleich diskutieren können. Was natürlich passiert gerade bei Frau Koch, ist, dass Immobilien aufgrund der Finanzsituation und den niedrigen Zinsen global gehandelt werden. Und das ist etwas, was überhaupt nicht gut ist und leidtragend ist, und dann die Mieter in den Häusern.
Sie hören die Musik im Hintergrund. Frau Petzold, Sie werden gleich antworten können. Die Agenda nach den Nachrichten, melden wir uns zurück.
Deutschlandfunk Agenda.
Zur letzten halben Stunde der Sendung Agenda begrüßt Sie Michael Röhl. Wo sind die Konzepte für bezahlbares Wohnen und ein bezahlbares Zuhause? Unser Thema heute noch bis 11:30 mit Ricarda Petzold vom Deutschen Institut für Urbanistik, Dr. Kai Warnecke, er ist Präsident Haus und Grund Deutschland. Und in dieser letzten halben Stunde mit dabei ist Rolf Gassmann, Vorsitzender des Mietervereins Stuttgart. Herr Gassmann, herzlich willkommen. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Wir müssen, Herr Gassmann, noch ganz kurz etwas klären. Ich weiß nicht, ob Sie vor den Nachrichten auch gehört haben. Da ging es darum, dass Altbestand umgewandelt wird, entsprechend aufgewertet wird und dann für eine dreifache Miete dann auch weitergegeben wird und viele Menschen sich diese Miete nicht mehr leisten können. Frau Petzold, Sie wollten da, glaube ich, etwas zu sagen, auch noch vor den Nachrichten.
Sie wollten, dass ich was sage? Also das Problem der Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen, das hat natürlich etwas dann mit den Quartieren zu tun, in denen so Mietwohnungsbestände, bezahlbare Mietwohnungsbestände verloren gehen. Und das kann man eben nicht kompensieren über Neubau am Stadtrand. Und insofern gibt es jetzt diese Möglichkeit, die Umwandlung unter einen Genehmigungsvorbehalt zu stellen, allerdings befristet bis 2025 erstmal. Und so ist immer der Gedanke, irgendwann wird es besser werden. Und ich glaube, denen haben eben viele Stadtbewohnende inzwischen etwas verloren.
Ist der Wohnungsmarkt gerade in einer Stadt, in einer Hauptstadt wie in Berlin, wir haben es eben von Herrn Warnecke gehört, ist das mittlerweile international auch international gesehen? Das heißt also, gibt es viele internationale Investoren, die auch gerne in der Hauptstadt, in dieser Stadt investieren wollen und investieren?
Das weiß man ja immer nicht so richtig, wer alles investiert, aber der Eindruck entsteht natürlich, dass viel internationales Kapital, aber auch Privatleute natürlich gern in der Hauptstadt, da kann man nichts falsch machen, eine Wohnung kaufen, für wen auch immer, für ihre Kinder, die da mal studieren wollen oder für sich fürs Wochenende. Es gibt ja viele Möglichkeiten oder Ideen, das zu machen. Das ist in allen Haupt- und Großstädten irgendwie das Thema. Und der Wunsch ist verständlich, aber es macht natürlich etwas mit den Quartieren. Und wenn Sie dann in bestimmte Anlagen einfach reingucken und das sehen, was vorhin am Telefon ja beschrieben wurde von der einen Betroffenen, dann ja, das verändert die Häuser, das verändert die Quartiere. Und damit ist eben die Frage, wessen Interesse dann in den Vordergrund gestellt wird.
Nun wollen wir, Herr Gassmann, auch in Richtung Stuttgart schauen. Wir haben auch schon in Richtung Hamburg heute Morgen auch geschaut. Ich vermute mal, dass die Situation ähnlich schwierig ist, der Wohnungsmarkt ähnlich schwierig ist, wie wir das auch aus anderen Großstädten auch kennen.
Ja, das ist so, weil der Wohnungsmarkt folgt dem Arbeitsmarkt. Und Stuttgart und auch die umliegenden Regionen, eigentlich fast ganz Baden-Württemberg, sind wirtschaftsstark. Hier kommen Arbeitskräfte hin, auch aus anderen Ländern, aber auch aus anderen Bundesländern. Und die finden dann keine Wohnung, um einfach das mal in Zahlen auch auszudrücken. Stuttgart hat in den letzten 9 Jahren 70.000 Arbeitsplätze zusätzlich bekommen. Aber der Wohnungsbestand ist jährlich nur um 1.300 gewachsen. Also im selben Zeitraum sind für diese 70.000 Arbeitnehmer, die nach Stuttgart gekommen sind, nur 13.000 Wohnungen gebaut worden. Das heißt, von Jahr zu Jahr wird der Wohnungsmangel größer. Und was wir als Mieterbund meinen, ist, man kann den Wohnungsbau nicht von der wirtschaftlichen Zukunft einer Stadt abkoppeln. Also man kann nicht nur Investoren suchen und holen, die Arbeitsplätze schaffen, aber gleichzeitig den Wohnungsbau vernachlässigen. Und es führt eben dazu, dass die Mieten explodieren, weil die Wohnungen knapp sind. Wenn Sie in den einschlägigen Portalen schauen, finden Sie praktisch keine Wohnung zum Nettopreis von 15 Euro. Es ist alles teurer. Mhm. Und dann kommen noch die steigenden Nebenkosten hinzu. Also auch die Mittelschicht hat inzwischen erhebliche Probleme. Mhm. Und wenn ich an die Vorgängerin, die Dame, die gerade aus Berlin das Problem der Umwandlung auch angesprochen hat. Ja, das ist ein Problem in allen großen Städten, weil die Besserverdienenden die Möglichkeit haben, ihren Wohnraumbedarf zu Lasten der einfachen Leute zu vergrößern, indem sie die Wohnung kaufen und die langjährigen Mieter mit Eigenbedarfskündigung verdrängen. Es gibt aber auch den anderen Effekt, man kauft die Wohnung und gibt den Eigenbedarf nur vor, um die Miete rauszukriegen, um dann eben deutlich teurer vermieten zu können. Deswegen sind wir auch darauf erpicht, dass endlich diese Genehmigung durch die Kommunen, der Genehmigungsvorbehalt durch die Kommunen umgesetzt wird in Baden-Württemberg, aber die Landesregierung lässt sich sehr, sehr viel Zeit. Also hierzu sind ja Landesverordnungen notwendig. Das Gesetz gibt es seit Juni, aber die Landesverordnung lässt auf sich warten.
Ich möchte Herrn Jung aus Ostthüringen mit hier in die Runde hineinnehmen. Herr Jung, ich grüße Sie.
Ich grüße Sie auch in die Runde.
Sie leben in einer kleineren Stadt, vermute ich mal, in Ostthüringen?
Direkt auf dem Dorf im Rande oder im Einzugsgebiet der Kleinstadt Gera.
Also das heißt, wahrscheinlich ist das, worüber wir hier reden, Wohnungsknappheit, für Sie dort kein Problem?
Das Gegenteil.
Bei
uns auf dem Dorf ja eh weniger, aber selbst in dieser Stadt Gera, die zu CDR-Zeiten sehr bevölkert war, als Industriemetropole, Textilindustrie, steht mittlerweile fast 50% leer. Mhm. Es ist ähnlich in der Landeshauptstadt in Erfurt, das ist nicht so enorm, aber selbst dort habe ich vor einem Jahr ungefähr in der Zeitung gelesen, nicht in irgendwie so einer Boulevardpresse, sondern schon in den seriösen, dass die Erfurter Wohnungsbaugesellschaften damit rechnen, in den nächsten 10 Jahren 6.000 Wohnungen rückbauen zu müssen.
Nun haben wir gerade, Herr Jung, nun haben wir gerade ja von Herrn Gassmann gehört, oder ich habe ihn so verstanden, die Menschen gehen dahin, wo die Arbeit ist, und oft ist es dann so, dass Wohnraum da knapp ist. Ist das bei Ihnen dann auch das Problem, dass es zu wenig Arbeitsplätze in Ihrer Region gibt?
War es bisher mittlerweile, haben das scheinbar einige erkannt. Es wird in Gera ein großer Logistiker, der wegen nicht besonders guter Arbeitsbedingungen immer mal in der Presse auch auffällt. Der eröffnet aber dort ein neues Verteilzentrum. Aber das ist schon lange meins Reden. Viele Leute gehen wegen der Arbeitssicherheit in die Metropolen, viele Leute gehen aber auch, weil das Leben dort besonders hip ist, dorthin, wundern sich dann natürlich, wenn eben die Wohnungen knapp sind und sie da höhere Mieten zahlen müssen. Man sollte vielleicht auch entfernen, sicher die Privatwirtschaft kann man nur in geringem Maße steuern, aber es gibt ja viele Behörden, viele öffentliche Institutionen bis hin zu Universitäten, die in jeder Großstadt sind. Warum gehen die nicht in solche Metropolen, nicht eine komplette Universität muss umziehen, aber eine Fakultät mal auszulagern? Müsste doch machbar sein.
Ich gebe das mal weiter, Frau Petzold. Vielleicht können Sie da was grundsätzlich zu sagen. Müsste man das mehr steuern? Dass man sagt, okay, Zuzug in die Großstädte, das ist momentan rein dem Markt überlassen. Also wer es sich leisten kann, der kann in die Stadt ziehen. Wer es sich nicht leisten kann, der muss es halt lassen. Lässt sich da möglicherweise etwas dran drehen und steuern?
Also zum Beispiel Bayern hat das ja schon eine ganze Weile ausgerufen, also diese Dekonzentration im Prinzip auch von öffentlichen Einrichtungen. Und wenn Sie jetzt in Thüringen gucken, fällt mir natürlich Ilmenau ein mit der Universität. Also wir haben schon eine relativ breite, oder Senftenberg und Cottbus mit der Kooperation, wir haben schon eine relativ breite Streuung von Universitätsstandorten und das noch weiter in die Fläche zu bringen. Also darüber kann man immer nachdenken, aber man muss dann eben sehen, dass wie die Wohnungsmärkte dann auch aussehen vor Ort, also ob die diese Potenziale eben für diese Klientel bieten. Ich gebe Ihnen auf alle Fälle recht, es ist immer ein Appell wert und zu gucken, dass nicht alles ins Zentrum kommt, bloß eben für die Unternehmen, also jetzt die Stuttgarter Unternehmen nach Gera zu locken, das wird unter Umständen schwer und das ist eben genauso ein langer Prozess der Standortwahl und des Ansiedlungsgeschehens, wo sich bestimmte Schwerpunkte ausgebildet haben. Und da kann öffentliche Hand sicher was tun, aber sie ist jetzt nicht der Obertaktgeber.
Herr Warnecke, glauben Sie, dass man jenseits des Marktes und damit auch der Miet- und Eigentumspreise, dass man da etwas steuern kann aus Ihrer Sicht? Also dass Menschen dann doch eher auch dahin gehen, wo Wohnraum in Fülle und Fülle und großer Leerstand vorhanden ist?
Also ich glaube, dass allein die Tatsache, dass irgendwo Leerstand herrscht, wird niemals Menschen in eine Region locken. Das sind ja doch ganz andere Dinge. Das geht los mit diesem ominösen Heimatgefühl, das der ein oder andere kennt und das man sicherlich in sich hat und das prägt ein. Und ich glaube auch nicht, so wie ich gerade die jüngeren Menschen erlebe, dass der eine Beruf, den man heute erreichen kann, dann dazu führt, dass man alles aufgibt und ganz woanders hinzieht. Nein, also da ist auch eine Veränderung bei den Menschen eingetreten, bei dem, was sie sich wünschen, wie sie leben wollen, wie sie arbeiten wollen. Und das trifft natürlich auf einen Wohnungsmarkt, der, und dann kommen wir wieder zurück zu den Kommunen, extrem langsam geworden ist. Wenn man den Ansatz, den Frau Petzold erwähnte, nach dem Motto, wir haben die Städte gebaut, der auch in der politischen Debatte vor einem Jahrzehnt der Wesensinhalt war, da ging es nur noch darum, wie können wir das altersgerechter gestalten und wie können wir den Rückbau gestalten, dann ändern sich die Menschen, was ja auch ganz normal ist. Und das trifft dann eben auf Planbereiche. In Berlin, da dort das an manchen Ecken, selbst wenn die Kommune willig ist, wenn ich einfalle, da hat es 13 Jahre gedauert, bis die Baugenehmigung da war. Und da wollten alle, da war niemand, der das behindert hat. 13 Jahre. Also in der Zeit ändern sich die Menschen so stark. Ich glaube nicht, dass man da falsche Hoffnung sein sollte. Wir müssen gucken, dass wir tatsächlich den Wünschen der Menschen ein bisschen mehr entgegenkommen und vor allen Dingen schneller agieren können.
Also wenn wir hier über Konzepte reden, Herr Warnecke, gehört Bürokratieabbau, das schnellere Bearbeiten von Bauanträgen, so verstehe ich Sie, auf jeden Fall mit dazu?
Wobei Bürokratieabbau ist immer so ein leeres Wort. Man muss einfach mal sehen, dass Sie heute einen Bauantrag, der landet zwar erstmal beim Bauamt, aber dann gibt es Regionsbauämter und im Prinzip drei Bauämter, die zuständig sind und dann dazwischen noch das Grünflächenamt und. Und das ist so ein Problem. wir verwalten uns einigermaßen zu Tode und kommen nicht mehr voran. Und das ist ein Riesenproblem. Und bei allem Verständnis dafür, dass man hierauf noch achten sollte und darauf noch achten sollte und hier noch ein bisschen Acht geben sollte, man kommt nicht wirklich voran. Und das, was dann hinterher entsteht, also ich will die Konzepte von Frau Stapelfeld jetzt nicht kritisieren, das ist etwas, was in Hamburg funktioniert und die haben auch in Hamburg viel geschafft, aber ich kann Ihnen auch nur sagen, die Bauten, die da jetzt geschaffen worden sind, die treffen in Hamburg auch nicht nur auf Zustimmung. Mhm.
Wir müssen ein bisschen auf die Uhr schauen. Wir haben noch 13 Minuten, Herr Warnecke. Ganz kurz, was sind aus Ihrer Sicht die Voraussetzungen dafür, dass Menschen Geld in die Hand nehmen und Wohnungen bauen? Was muss geschehen, was muss sich ändern?
Es muss eine Politik sein, die sich aus meiner Sicht richten sollte an die Menschen in diesem Land, dass die Menschen, die hier leben und die investieren wollen, ob nun als Altersvorsorge in einer Mietwohnung oder für sich selbst, in der Lage sind, hier vor Ort ihren eigenen Wohnraum zu verwirklichen. Und davon sind wir meilenweit entfernt.
Herr Groß ist am Telefon, der aus Hamburg sich meldet. Herr Groß, grüße Sie.
Schönen guten Tag, Herr Röhl.
Hallo.
Ich melde mich als Architekt, der eigentlich ganz gut davon lebt, dass Wohnungen gebaut werden im Moment. Ich sag mal, wie verrückt eigentlich sogar. Und bin dennoch der Meinung, dass die Diskussion allgemein um bezahlbaren Wohnraum und verfügbaren Wohnraum in ihrer Absolutheit so ein bisschen in die falsche Richtung geht, dass man mit Bauen das Problem allein lösen kann. Und gerade wenn ich an die Klimaschutzdiskussionen denke und daran, was Bauen für einen Anteil an CO2-Eintrag in die Atmosphäre hat und so weiter, das sind alles Themen, die sind uns irgendwie geläufig, aber das wird nicht zusammengebracht. Das wird auch scheint nicht durch die neue Regierung zusammengebracht. Und das Entwidmen der Sozialwohnungen, also das Nehmen aus der Bindung nach 15 Jahren, das ist, glaube ich, ein ganz großes Problem, dass man deswegen auch gegen anbauen muss, gegen diesen vermeintlichen Verlust von günstigem Wohnraum. Insgesamt, glaube ich, kommt man nicht drum rum, ein Modell zu entwickeln, von dem Frau Petzold schon sagte, dass es wahnsinnig kompliziert ist, aber man muss die Mobilität der Mieter oder Bewohner wieder ermöglichen.
Also, dass Menschen umziehen.
In dem Moment, wo das Umziehen eine Verteuerung bedeutet, obwohl ich mich in der Wohnfläche reduziere, ist alles andere Makulatur, was wir machen. Und da müssen wir hinkommen, meine ich.
Herr Groß, da gibt es ganz, ganz viele Hörerinnen und Hörer Meldungen dazu, die selber auch schreiben, wir leben da zu zweit in einer Vier-Zimmer-Wohnung, zahlen aber aufgrund langer Mietverträge nur um die 800 Euro für 110 Quadratmeter. Und jede kleinere Wohnung, in die wir ziehen würden, auch bereit wären zu ziehen, ist wesentlich teurer. Haben Sie einen Plan, haben Sie eine Idee, wie man das Problem lösen kann?
Nein, das ist es. Also ich bin kein Wirtschaftswissenschaftler, kein Jurist. Ich habe nur die ganz große Frage und den Wunsch an die Politik, dazu Konzepten zu kommen. Ich glaube, wir müssen da Konzepte finden. Und man sagt so leicht Mietenbremse und. Ich weiß, dass es kompliziert ist, aber ich glaube, alles andere bringt uns irgendwie um die Ecke am Ende und alles ist versiegelt.
Vor allen Dingen, Herr Groß, es wird ja auch so sein, wenn diese 110 Quadratmeter Wohnung für 800 Euro, die wird ja nicht wieder für 800 Euro auf den Markt kommen. Also da ist auch da werden sich auch die Mieten dann entsprechend entwickeln. Aber ich gebe das gerne mal hier in die Runde mit hinein. Vielleicht kann man die Frage an den Vorsitzenden des Mietervereins in Stuttgart, an Herrn Gassmann stellen. Herr Gassmann, Umziehen fördern, das ist die Forderung von Herrn Groß aus Hamburg. Was sagen Sie dazu?
Und so muss man sagen, zunächst mal trifft es ja in der Regel auch nur die Mieter, weil Eigentümerhaushalte leben auf deutlich mehr Wohnfläche, 50% größer Wohnfläche wie Mieterhaushalte. Und beim Eigentümerhaushalt wird niemand darauf drängen, dass er aus seinem Einfamilienhaus mit 160 Quadratmetern im Alter auszieht. Wir sehen schon, dass es ein gesellschaftliches Problem ist, aber es ist auch ein soziales Problem. Und man kriegt es auch dann nur in den Griff, wenn man die Neuvertragsmieten, die Wiedervermietungsmieten in den Griff bekommt. Das, was Sie gerade angesprochen haben, ist, dass eben die Wiedervermietungsmieten, dass die sich vom Markt entkoppelt haben. Nun sind ja 800 Euro für eine Wohnung auch nicht gerade wenig. Die sind, da kommen ja auch die Betriebskosten dazu. Also das heißt, der zahlt auch schon über 1000 Euro. Aber es ist richtig, wenn er die Wohnung, eine kleinere Wohnung, dann am Markt neu anmietet, zahlt er nochmal 200 oder 300 Euro mehr und dann ist der Anreiz nicht gegeben. Worauf ich hinaus möchte, ist, dass die Wiedervermietungsmieten sich so von den Bestandsmieten entfernt haben, zeigt, dass die Mietpreisbremse mit ihren vielen Lücken offensichtlich nicht funktioniert. Und das ist auch das Problem, was wir in Stuttgart hier erleben. Wir sind ein Verein mit 30.000 Mitgliedern und wir haben in den letzten zwei Jahren zwei oder drei Fälle gehabt, wo sich Mieter auf die Mietpreisbremse berufen haben, obwohl tatsächlich 90% der Neuvermietungen Verstoß gegen die Mietpreisbremse sind. Mhm. Lassen wir noch eines anmerken. Alle Versuche, das sehen wir hier auch in der Nachbarschaft von Stuttgart, von anderen Gemeinden, die versucht haben, mit Prämien zu arbeiten, also Mieter zum Umzug mit einer Prämie zu bewegen, sind nach wenigen Jahren wieder eingestellt worden, weil es niemand tut und weil auch andere Gründe gegen einen Umzug sprechen. Mhm. Wohnen ist eben in Deutschland nicht wie in USA etwas, was man schnell wechselt wie ein Hemd, sondern Wohnen ist bei uns Heimat und deswegen will man in seiner Heimat bleiben und da bräuchte es viel mehr an Hilfen, auch Umzugshilfen, Gespräche, Nachbarschaftshilfen und Ähnliches. Das schaffen zum Beispiel ganz gut Genossenschaften in der Schweiz. Die haben Modelle, wie sie ihre Mieter, die dann in so einer zu großen Wohnung leben, bewegen können, zu günstigerem Preis in eine kleinere Wohnung zu kommen. Aber solange der Markt so ist, wie er ist in Deutschland, wird es nicht funktionieren.
Ich möchte auf jeden Fall in der Sendung noch Herrn Lecke-Lopatta mit in die Runde hineinnehmen. Grüße Sie, guten Morgen.
Ja, guten Tag in die Runde.
Hallo, Sie rufen aus Oberbayern an, lese
ich. Ich rufe aus Oberbayern an, ja. Einem Wachstumsraum, allerdings, was auch schon dort zu beobachten ist. Im südlichen Bereich, zum Beispiel des Landkreises Traunstein, einer der stärksten Wachstumsregionen Deutschlands, boomt es, aber schon im nördlichen Landkreis schwächelt es. Und das gilt natürlich für ganz Bayern, das gilt, was ja in der Sendung auch schon angesprochen wurde, Thüringen, andere Regionen. Also ich bin Ihnen dankbar, dass Sie das Thema aufrufen insgesamt, aber mir kratzt das alles von den politischen Instrumenten her noch zu sehr an der Oberfläche. Baulandpolitik allein wird es nicht reißen, wenn wir nicht wirklich, wie andere Länder das zum Beispiel machen, in der Grundsteuerpolitik große Änderungen herbeiführen. Wenn wir nicht wirklich wieder zu einer aktiven Raumordnungspolitik kommen, werden wir die Probleme nicht lösen, die in den nächsten Jahrzehnten auch durch den demografischen Wandel auf uns zukommen.
Was heißt aktive Raumordnungspolitik jetzt in Ihrem Sinne?
Das heißt auf der einen Seite natürlich verbesserte Bedingungen für Arbeitsplätze in strukturschwachen Regionen. Ganz klar, Steuerpolitik muss da greifen. Ganz klar aktive Wirtschaftspolitik. Das geht also weit über Baulandpolitik hinaus, was ich meine.
Also Sie sind dafür, dass tatsächlich, wir haben es ja eben auch aus Thüringen gehört, dass das tatsächlich in strukturschwachen Regionen, wie das ja immer so nett heißt, dass dort durch entsprechende Förderung Arbeitsplätze geschaffen werden und damit auch Menschen dort in diese Regionen auch ziehen.
Unbedingt. Mhm. Also gerade wenn wir jetzt erleben, angesichts der weltweiten Corona-Krise wird ja über zum Beispiel Rückverlagerungen von Produktionen wieder nach Deutschland geredet. Durch die Digitalisierung werden wieder lokalere Produktionen möglich. All diese Chancen müssen durch aktive Wirtschaftspolitik aufgegriffen werden. Wohnungspolitik ohne Wirtschaftsstrukturpolitik, ohne Raumordnungspolitik kann nicht gelingen.
Ja, herzlichen Dank, Herr Lecke-Lopatta, für diese Einschätzung. Ich nenne jetzt noch mal weitere Stichworte, die wir alle gar nicht aufgreifen können, aber wo Hörerinnen und Hörer sich gemeldet haben. Also das eine ist das Thema Leerstand, spielt anscheinend auch eine große Rolle. Auch die Frage, wie Politik da auch eingreifen kann. Das zweite ist, man fasst das ja immer gerne so unter diesem Stichwort Airbnb zusammen, also das Thema Kurzzeitmieter auch in begehrten Innenstadtbereichen. Das ist auf jeden Fall auch ein wesentliches Stichwort. Und da sind wir nochmal, wenn ich das hier sehe, gerade auch beim Thema leerstehendes Eigentum, kann man nicht da möglicherweise auch enteignen. Also Stichworte, die noch von unseren Hörerinnen und Hörern auch kommen. Frau Petzold, vielleicht zunächst die Frage an Sie. Wenn wir in ein paar Jahren wieder hier sitzen, trotz aller Konzepte, die es gibt, trotz aller politischen Versprechungen, jetzt gerade aus Berlin 400.000 Wohnungen im Jahr zu schaffen und werden weiter über Wohnungsknappheit reden, zumindest in bestimmten, das haben wir heute ja auch nochmal herausgearbeitet, in bestimmten Regionen und Ballungsräumen?
Darüber reden wir weiter, bin ich fest von überzeugt. Vielleicht, wenn sich auch das eine oder andere in eine Richtung bewegt hat, dass zumindest mehr damit einverstanden sind. Wichtig ist aber, dass das Reden über Bauen, Bauen, Bauen deutlich von diesen ganzen Instrumenten für die Wohnungsbestände flankiert wird. Weil selbst wenn wir uns ganz doll anstrengen, mehr als 1% kann man oder 2 kann man pro Jahr nicht dazu bauen. Und deswegen sind diese Veränderungen im Bestand das Zentrale. Also dort wieder eine Durchlässigkeit zu schaffen, dass Menschen wirklich ihre Wohnsituation anpassen können, wenn sich ihr Leben ändert, dass sie mal was ausprobieren können im Wohnen. Das ist ja alles weggefallen und dadurch haben wir diese erstarrten Wohnungsmärkte, wo alle irgendwie in der falschen Wohnung wohnen.
Mhm. Herr Warnecke, wenn wir uns die Situation angucken, Zinsen sind weiterhin niedrig, Bauzinsen, aber Handwerker knapp, Baumaterial wird immer teurer. Ist das eine Zeit, wo Sie die Hoffnung haben, dass auch private Investoren Geld in die Hand nehmen werden, um weiteren Wohnraum zu schaffen?
Ich glaube schon, dass Bürger bereit sind zu investieren in Wohnraum in diesem Land. Deswegen bin ich nicht zu pessimistisch, was den Neubau angeht. Es müssen einfach die Rahmenbedingungen stimmen. Und wir haben ja an den Wortbeiträgen eben gemerkt, dass wir im Prinzip einen zementierten Markt haben für diejenigen, die eine Wohnung in einer tollen Lage haben. Die sind von allen Seiten wie als Mieter geschützt, besser geht es gar nicht mehr. Aber das macht den Zuzug für Menschen in diese Städte praktisch unmöglich, weil diejenigen, die Besitzstand haben, eine Wohnung haben, gemietet haben, ganz sicher da drin sind, da auch drin bleiben, egal ob sie die brauchen oder nicht. Und wenn wir diese Besitzstandwahrung immer nur weiter ausbauen, dann kommen wir irgendwann dorthin, wie das in Österreich ist, wo man sich gegenseitig adoptiert. Das ist kein Witz, gegenseitig adoptiert, um in eine Wohnung reinzukommen. Und das wäre, glaube ich, genau der falsche Weg. Wir haben leider einen falschen Weg eingeschlagen. Es ist ein Stück weit ein gordischer Knoten und man bräuchte mutiger Politiker, diesen Weg aufzubrechen und den Menschen wirklich zu helfen.
Ob das gelingt in den kommenden Jahren, das werden wir sehen. Herr Gassmann, erstmal Vorsitzender des Mietervereins Stuttgart, herzlichen Dank auch für Ihre Einschätzung. Mit dabei waren noch Dr. Kai Warnecke, den haben Sie gerade gehört, Präsident Haus und Grund Deutschland, und Ricarda Petzold vom Deutschen Institut für Urbanistik. Das war die Sendung Agenda am Mittwochvormittag. Am Mikrofon verabschiedet sich Michael Röhlen.